Zeichen deiner Liebe. Der Text heute zu Erntedank kommt aus dem Alten Testament bei Mose. Und da heißt es: Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Wasser, an Quellen und Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Es gibt dort Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen, es wird euch an nichts fehlen. Das Gestein des Landes enthält Eisen und in den Bergen könnt ihr Kupfer gewinnen. Wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preist den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch geschenkt hat. Hütet euch davor zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich an Gold, Silber und anderen Gütern werdet. Dann könnt ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er war es, der euch durch die große schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpione lauerten. In diesem ausgedörrten Land ließ er für euch Wasser aus dem harten Felsen hervorquellen und gab euch Manna zu essen, das eure Vorfahren nicht kannten. Durch diese schwere Zeit wollte er euch auf die Probe stellen, um euch danach umso mehr mit Gutem zu beschenken. Wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der heute noch für euch gilt. Soweit der Bibeltext für den heutigen Sonntag. Das Fritzchen sitzt im Religionsunterricht und der Lehrer fragt: Hey Fritzchen, betet ihr auch vor dem Essen daheim? Sagt Fritzchen: Nö, meine Mama kann kochen. Es zeigt aber schon so ein bisschen die Richtung an. Warum soll ich denn beten? Wofür soll ich eigentlich danken? Es ist doch alles sowieso da. Der Text, der weist uns dreimal auf die Gefahr hin, dass Sattsein und Wohlstand dazu verleiten können, Gott in den Hintergrund zu schieben, zu vergessen und stolz auf das zu zeigen, was wir uns selbst erarbeitet haben. Also wofür sollen wir dankbar sein? Ich fand es ganz witzig, ich hatte ja das Recht, das Anspiel vor euch schon mal zu lesen, wie unterschiedlich Wahrnehmung ist. Ja? Also der Pelle, der sagt: Hey, wenn ich mir den Tisch so anschaue, das haben doch Erwachsene ausgesucht, oder? Ja, und fragt die Tabea: wie kommst du da drauf? Es sind Kartoffeln statt Pommes. Ja, das sind keine Chicken Nuggets, da ist kein Ketchup, da ist keine Pizza, da sind keine Bonbons, keine Kekse. Wie soll man sich denn so ernähren? Das geht doch gar nicht. Ja, also die Vorstellung wäre eher so, oder? Ja. Ja. Und Tabea hat dann gesagt: Ich habe, glaube ich, verstanden, pass auf, es geht darum, dass zu ernten. Ach so, die Sache mit den Kartoffeln, ja, aus denen kann man ja Pommes machen. Es war eine Situationskomik im ursprünglichen Text, das habt ihr geändert, das war schade, weil da stand nämlich als nächstes: Und aus Mehl machen wir dann Brot oder Kekse. Da habe ich gedacht: Und wo wächst Mehl? Tabea hat es nochmal umgeschrieben und hat es auch gemerkt, da stand Korn. Aber so ist eben unsere Wahrnehmung. Viele Lebensmittel, die wir heute verwenden, die sind schon irgendwie vorbereitet. Was verwenden wir denn roh? Ja, halt, das Mehl hat eins weiter. Unser Gabentisch, unser Tisch zu Hause, unser Sortiment sieht eigentlich eher so aus. Ja? Wir haben ein paar frische Sachen und dann ganz viele Dinge, die schon bis zu einem gewissen Grad vorbereitet sind, bis dahin, dass es ja fertige Mahlzeiten zu kaufen gibt. Ich sage das ganz ohne Wertung. Das ist einfach so, wie unsere Realität aussieht. Weil wer bäckt sein Brot daheim selber? Das sind wenige. Oder wer hält sich einen eigenen Sauerteig am Laufen? Ja, nährt den Woche für Woche und bäckt alle Woche oder alle zwei Wochen sein Brot mit einer 24-Stunden-Führung. Das machen doch die wenigsten von uns. Ich war nach der Segelfreizeit mit meiner Frau eine Woche noch in Enkhuizen und da waren wir in den Museen, die es so gab, und da habe ich ein Bild gesehen. Eine Schale, wie man früher Mehl gemahlen hat. Ja, also ein bisschen ausgehöhlter Stein, die Körner rein und dann in mühsamer Arbeit das Mehl gemahlen. So lange, bis es so fein war, dass man irgendwas draus backen konnte. Man kann zwar Körner auch so einweichen zu Frischkornbrei, aber ja, man kann das machen, ja, sagen wir mal so. Und mir ist dann eingefallen, Menschenkinder, wir haben das mal gemacht. Also ich habe vereinzelt mit Jugendlichen so ein Überlebenstraining im Wald gemacht, so 3-4 Tage mal nur von dem Leben, was man in Feld und Wald findet. Und da habe ich einmal Körner mitgenommen und da haben wir versucht, die selber von Hand zu zermahlen. Ja, also in so einen Wok rein und mit dem Stein das zu mahlen. Und das ging nicht so gut. Und das, ich weiß noch mal, 8 Leute oder saßen 2 Stunden dran. Und dann haben sie also mit allen Tricks versucht, die Körner klein zu machen. Hier sind wir mit der Rückseite vom Beil, die Körner klein zu klopfen und so weiter. Also alles Mögliche ausprobiert, wie kriegen wir die Körner zu Mehl. Ich kann euch nur sagen, es war ein sehr grober Teig, wo man da so eine Art Langosch draus gebasse und sie haben es gegessen, wie wenn es das tollste Essen wäre. So am dritten Tag, nachdem wir uns von Löwenzahn und Brombeerblättern ernährt hatten. Ja, also es ist schon spannend, was du dann plötzlich alles so isst. Paulus sagt mal im Philipperbrief: Ich kenne beides. Ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides. Ich kann satt sein, ich kenne Hungern, ich kenne Überfluss und ich kenne Mangel. Ich kenne keinen Mangel. Also mein Mangel als Kind war höchstens, dass meine Eltern früh ein Haus gebaut hatten und wir uns nicht leisten konnten, jedes Jahr in Urlaub zu fahren. Oder dass es vielleicht nicht ständig Schokolade gab, den habe ich immer bei der Oma abgestaubt. Ja. Aber wir hatten immer genug zu essen, wir hatten ein warmes Haus, wir hatten sogar ein eigenes Auto. Und soweit ich weiß, geht es den meisten Leuten meiner Generation genauso. Ja? Ich meine, wer in Thüringen aufgewachsen ist, wird manche Dinge eigentlich ein bisschen anders erzählen wie ich, auch klar. Aber meines Wissens nach hat man auch da nicht gehungert. Ja, war ein bisschen knapper bei uns und manches war wirklich Mangel. Aber insgesamt, unsere Generation kennt es wenig bis gar nicht. Und die jüngere Generation, also meine Kinder schon gar nicht. Und dann sagt Mose was ganz Interessantes dazu in dem Text. Und, ja. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Und ich glaube, dieser Hinweis ist ganz wichtig, weil genau dazu haben wir schon die Tendenz. Ja, nicht denn so, umsonst heißt die Volksweisheit ja, Not lehrt beten. Weil es schon häufig doch so ist, dass man das Gute als selbstverständlich hinnimmt und wenn es schwierig wird, dann fragt man ja, warum lässt es Gott zu, warum macht es Gott so, wo ist denn Gott? Zumindest begegnet mir das recht häufig. Aber so soll es eben nicht sein. Und ich freue mich, wenn vor dem Essen dafür gedankt wird. Und zwar egal, was es gibt. Denn es ist nicht unsere Leistung, wie habe ich ja vorhin in der Einführung gesagt, dass irgendwas wächst und gedeiht. Wir können es höchstens sehen, beziehungsweise meistens kaufen, viele Dinge kaufen wir einfach und es sät jemand anders für uns. Aber wir lernen gerade neu, wie abhängig wir da davon sind, wenn es zum Beispiel nicht regnet. Ja? Und Wasser ist Voraussetzung, damit überhaupt was gedeiht, damit ein Samenkorn aufgeht und natürlich letztendlich, dass wir satt werden. Wir haben keine Vorstellung, was es bedeutet, wenn es zum Beispiel jahrelang in einer Region nicht regnet. Es gibt in Afrika Regionen, da regnet seit 4-5 Jahren nicht mehr, kein Tropfen. Ich komme mal noch einmal zurück, hier beim Überlebenstraining, wenn man so im Wald dann rumsitzt und Nahrung sucht, irgendwelche Pflänzchen und Wurzeln. Das ist ein künstlich erzeugter Mangel. Ja, also ich gebe mich bewusst in die Situation, alle, die dabei waren, waren freiwillig. Und jedes Mal war die Mehrmalzahl, also einmal reicht es, ein zweites Mal muss ich das nicht mitgemacht haben. Ich habe, wie gesagt, 3-4 Mal gemacht, immer so 3-4 Tage. Und wie gesagt, am dritten Tag, da isst du fast alles. Ja, hier habe ich ein schönes Bild. Ja, das sind Heuschrecken. Das ist jetzt ein geklautes Bild irgendwo. Ich hatte ein Bild, wo wirklich 7-8 Jugendliche um eine Pfanne rumsteht, wo 3 Grashüpfer drin sind, die sie gefangen hatten. Und wo dann diskutiert wurde, wer sie probieren darf. Weil so ein Grashüpfer ist ja echt nicht viel dran. Ich habe das Bild leider nicht mehr, deswegen habe ich das hier genommen. Wenn ich die Wahl habe, dann esse ich nicht alles. Aber wenn ich wirklich Hunger habe, dann lässt mein wählerisch sein enorm nach. Ich weiß noch einmal, da hatte ich auch eine Truppe dabei und wir hatten am ersten Tag so Stockbrot und am dritten Tag kamen sie und gesagt, Markus hat nicht irgendwie noch ein bisschen Mehl, dass wir uns was machen können. Und dann haben wir in heißem Wasser das Mehl quellen lassen und ich hatte noch eine Hand Zucker. Die haben das gegessen, wie wenn es das köstlichste Essen wird, gequollener Mehlbrei. Und sie waren sich aber einig, wenn ich mir das daheim die Mama servieren würde, ich würde es nicht anrühren. Ja? Also hochspannend, was da plötzlich möglich ist. Wir waren jetzt ja mit den Jugendlichen auf der Segelfreizeit und da war ein Hype war, ich war ganz begeistert, wie vitaminreich wir gelebt haben, weil ich glaube, es war sogar die Mirabelle, die angefangen hat, Apfelschnitze zu schneiden und sie zu salzen. Auf jeden Fall, es wurden Äpfel gegessen, so viel Obst wurde noch auf keiner Freizeit bei mir vergessen. Und dann war aber ganz interessant, es war ein Apfel, der sah so ein bisschen ähnlich aus wie der hier, also war ein bisschen fleckig und so weiter. Und der lag 2 Tage in der Schale. Also wir haben mal brav nachgewürgt. Ich habe gedacht, ich lasse ihn mal liegen, ich gucke mal, was passiert. Ich habe mich dann am zweiten Tag erbarmt und habe ihn mir ausgeschnitten, habe ihn gegessen. Und der Punkt ist es, wenn ich die Wahl habe, nehme ich doch das, was schön aussieht. Also mache ich ja ganz genauso. Ich sage das völlig ohne Vorwurf. Ich fand, das war einfach nur reine Beobachtung. Auch im Laden, ich kaufe ja nicht das Obst, das schon Flecken hat, sondern ich kaufe das, was gut ist. Warum soll ich mir die Mühe machen, was zu kaufen, was ich hinterher ausschneiden muss oder sonst irgendwas. Also so ist die Regel. Und dabei sollte doch die Logik eigentlich eine andere sein. Ich verwende daheim oder jetzt in so einer Situation auf dem Schiff erstmal das, was schneller verderben kann, weil das andere hält sich ja. Aber wir haben den Luxus, wir können wählen und das ist ein ganz großes Vorrecht. Wir können uns das leisten, auszusuchen, zu leisten, jetzt vorher bei der Tabea zu sagen, nee, ich probiere lieber das Nächste oder ich esse es auch nicht oder probiere ganz, ganz vorsichtig. Und letztes Jahr hatten wir hier auf unserem Baum, da waren fast alle Äpfel irgendwie leicht angefault oder hatten hier so Apfelrost und so weiter. Die haben wir hängen lassen, weil wir gesagt haben, es lohnt sich ja gar nicht. Also einmal habe ich ein bisschen Apfelmus gemacht, lohnt sich gar nicht. Diese haben wir herrliche Äpfel, ja. Wir haben schon eine Menge geerntet und den Rest bringe ich am Freitag in die Saftverwertung. Ja. Wir haben den Luxus zu wählen. Mose sagt, wenn du gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Als ich so jugendlich war, so wie hier so einige von euch, da hat man in Deutschland gesprochen vom Wirtschaftswunder. Ja, so nach dem Zweiten Weltkrieg, das kennen wir alle aus Erzählungen und aus dem Geschichtsunterricht zum Teil schon. Ja, war Deutschland in Trümmern und es war wieder auferstanden. Wirtschaft boomte, Deutschland wurde richtig reich. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben uns selber irgendwie aus dem Sumpf gezogen, was gar nicht gestimmt hat. Amerika und die Siegermächte haben da ganz kräftig nachgeholfen mit ganz vielen Wirtschaftsmitteln, damit Deutschland wieder auf die Beine gekommen ist. Aber das war gar keine reine Eigenleistung, aber es wurde so ein bisschen kommuniziert. Und es war hundertprozentig reichlich Gnade von Gott dabei, dass wir überhaupt wieder hochgekommen sind nach dem, was wir Gottes Volk angetan haben, dem Volk Israel. Vielleicht war es sogar ein Wunder. Ich war dann vorletzte Woche in Enkhuizen, da in einem Museum, hochinteressant, ein Samenmuseum, wo also gezeigt wurde, wie neue Sorten kreiert werden. Also man will eine neue Tomatensorte kreieren, dann guckt man sich die Eigenschaft, dann kreuzt die oder macht es gentechnisch, wurde da alles gezeigt. Hochfaszinierend und ich war beeindruckt und erschrocken. Zum einen, was da für ein Wahnsinn dahinter steckt, für eine Wahnsinnsmarktmacht. Ja, Samen auf den, zu vermarkten und so weiter den Weltmarkt zu steuern damit. Auf der anderen Seite, was alles möglich ist, zwar mit viel Aufwand, aber was alles machbar ist, gegen Krankheiten resistent zu machen und was weiß ich was. Und was mich auch erschrocken hat, war, dass scheinbar alles möglich ist. Ja? Fast nichts scheint unmöglich. Mose sagt dazu, du könntest sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, er ist es, der dir Kräfte gibt, den Reichtum zu gewinnen. Heute an Erntedank machen wir uns das bewusst, dass alles, wirklich alles, angefangen vom Apfel bis hin zum Haus, aus Gottes Hand kommt. Und selbst wenn es so wirkt, als hätten wir uns es erarbeitet, es kommt von ihm. Er gibt uns täglich die Kraft. Er gibt Sonne und Regen. Er gibt Wachsen und Gedeihen. Und ich glaube, der Pelle in dem Anspiel, der hat es verstanden, als er die Tafel Schokolade auf den Erntedanktisch legt. Auch diese Schokolade, auch wenn der Zucker und so weiter, die Kakao, alles schon ganz weit verarbeitet ist und wir keine Ahnung haben, wer eigentlich wie eine Kakaobohne im Ursprung schmeckt. Das kommt letztendlich von Gott. Und wir haben da in jedem Bereich und für alles zu danken. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, danke. Danke für all das, was du uns schenkst, uns gibt, dass du uns so eine Vielfalt schenkst, an der wir uns freuen können und an der wir satt werden können und dass wir die Wahl haben dürfen, sogar was uns satt macht. Danke für diesen Reichtum, der in all dem steckt. Lass uns das nicht vergessen, sondern lass uns das immer bei allem, was wir essen und trinken und was bei jedem Tag, an dem wir satt werden, daran denken. All das verdanken wir deiner Güte, deinem Plan und deiner Liebe. Amen.